Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, heute in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen Interessanten aus der Heimat und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Liedern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Das Eijkman-Institut erhält eine Spende in Höhe von 10 Milliarden Rupiah, um das Corona-Labor zu stärken. Indonesien erhält 10.000 COVID-19 Testkits aus Singapur. Singapur schließt die meisten Arbeitsplätze und verhängt vollständiges Lernen zu Hause für Schulen. Die Regierung gibt bis 2024 den Grenzgebieten den Vorrang. Bis Samstag hat das Sonderkrankenhaus RSPI 105 Patienten behandelt. Acht spezielle Programme für Mikro-, Klein- und Mittelständische Unternehmen werden vorbereitet. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Das Eijkman-Institut für Molekularbiologie in Jakarta erhielt am Freitag, den 3. April, eine Spende in Höhe von 10 Milliarden Rupiah vom Pharmaunternehmen PT Temposcan Pacific. Die zur Intensivierung der COVID-19 bezogenen Untersuchung in seinen Laboreinrichtungen verwendet wird. Die gespendeten Mittel gingen über die Arbeitsgruppe der Nationalen Agentur für Katastrophenschutz, BNPB, zur Beschleunigung der COVID-19-Handhabung ein. Dies teilte der Leiter des Eijkman-Institut für Molekularbiologie, Amin Subandrio, der Indonesian Nachrichtenagentur Antara mit. Das Labor des Instituts ist eines des Labors, die von der indonesischen Regierung ausgewählt wurden, um das Gesundheitsministerium beim Nachweis schädlicher Mikroben und des neuartigen Coronavirus zu unterstützen. Das Eijkman-Institut habe bisher fast 3000 Testproben untersucht. Etwa 10% dieser Proben zeigten positive Ergebnisse. Das Eijkman-Institut benötige die Unterstützung verschiedener Kreise, um seine Laborkapazität verdoppeln zu können. Die indonesische Regierung hat 10.000 COVID-19-Testkits und Schutzausrüstung aus Singapur erhalten, um die Bemühungen zur Eindämmung des Coronavirus-Ausbruchs im Land zu unterstützen. Der singapurische Botschafter in Indonesien, Anil Kumar Nayar, übergab die Unterstützung am Freitag, den 3. April, im Innenministerium in Jakarta an den Indonesian Innenminister Tito Karnavian. Minister Tito Karnavian teilte der Indonesian Nachrichtenagentur Antaramit, dass die Unterstützung die konkrete Unterstützung der singapurische Regierung für Indonesien widerspiele. Sagte, Singapur habe zuvor der Stadtregierung von Batam in der Provinz Riau die an Singapur Grenz ähnliche Unterstützung gewährt. Der Minister sagte, werde die von Singapur erhaltenen COVID-19-Testkits und Schutzausrüstung an die COVID-19-Arbeitsgruppe des Gesundheitsministeriums übergeben. Angesichts der Besorgnis über die Eskalation der COVID-19-Infektion in Singapur ist es an der Zeit, dass das Land einen entscheidenden Schritt unternimmt, sagte Premierminister Lee Hsien Loong am Freitag, den 3. April, in einer Ansprache an die Nation. Dies beinhaltet die Schließung der meisten Arbeitsplätze auf der ganzen Insel und die Umstellung auf vollständiges Lernen zu Hause für Schulen. Die Maßnahmen, die auf Diskussionen mit der Multiministerium-Sondereinheit zur Bekämpfung von COVID-19 folgten, werden einen Monat dauern. Als sich die Situation in den letzten Wochen entwickelt hat, haben wir unsere Sicherheitsmaßnahmen schrittweise verschärft, sagte Lee. Die meisten Arbeitsplätze mit Ausnahme der wesentlichen Dienstleistungen und der wichtigsten Wirtschaftszweige werden geschlossen. Die Lebensmittelbetriebe, die Märkte und die Supermärkte, Kliniken, Krankenhäuser, Versorgungsunternehmen, Transportunternehmen und wichtige Bankdienstleistungen bleiben geöffnet. Tito Karnavian, der Leiter der Nationalen Agentur für die Bewirtschaftung der Grenzgebiete, BNPB, sagte, die Regierung habe 222 der 780 Grenzgebiete, die bis zum Jahr 2024 gebaut werden sollen, priorisiert. Tito Karnavian, der auch den Innenminister innehat, teilte kürzlich der Presse mit, dass es 780 Unterbezirke an der Grenze gibt. Es ist nicht möglich, alle gleichzeitig stark von der Steuerfähigkeit und der staatlichen Finanzkapazität abhängig aufzubauen. Ihm zufolge wird sich die Entwicklung des Grenzbezirks an das regionale Potenzial anpassen, aber der Bezug bleibt auf die Interessen des Wirtschaftswachstums gerichtet. Das nächste Ziel der Entwicklung ist laut Tito, dass sich die Unterbezirke an der Grenze in verschiedenen Sektoren gleich verteilt fühlen, sodass kein Ungleichgewicht mehr mit der Stadt besteht. Der nächste Grund, neben Wachstum und Gerechtigkeit, ist der Aufbau von Grenzen auch im Interesse der Verteidigung und Sicherheit Indonesiens. Darüber hinaus ist die Grenze ein Gebiet, das direkt an andere Länder grenzt. Das Sonderkrankenhaus für die ansteckende Krankheiten RSPI Professor Dr. Sulianti Saroso hat bis Samstag insgesamt 105 Personen behandelt. Es umfasst 56 COVID-19-positiven Patienten und 49 Patienten unter Überwachung oder PDP. Dies sagte der Direktor des RSPI Sulianti Saroso, Muhammad Syahril, in einer schriftlichen Erklärung des am Samstag, den 4. April in Jakarta eingegangenen Krankenhauses. Die Gesamtzahl der Patienten, die noch am RSPI behandelt werden, beträgt 24 Personen, bestehen aus 16 positiven COVID-19-Patienten, die in 14 Isolationsräumen und 2 Personen auf der Intensivstation behandelt werden. Während 8 andere Patienten unter Überwachung, PDP, behandelt wurden, wurden 6 isoliert und 2 auf der Intensivstation behandelt. In Bezug auf diese Daten stieg ab dem 4. April die Anzahl der von einer Person und einer neuen Patienten geheilten Personen. Zuvor sagte der Regierungssprecher für den Umgang mit COVID-19 Ahmad Yuryanto, dass die Zahl der positiven COVID-19-Patienten in Indonesien bis zum Freitagnachmittag, dem 3. April 2020, 1.986 Personen betrug. 134 dieser Patienten haben sich erholt und die Patienten, die starben, stieg um 10 Patienten auf 181 Personen. Der Minister für die Genossenschaften und die Klein- und Mittelständischen Unternehmen, Teten Mastuki, bereiteten 8 Sonderprogramme vor, um die wirtschaftlichen Auswirkungen des neuen Coronavirus-Ausbruchs oder COVID-19 auf die Genossenschaften und die Mikro-, Klein- und Mittelständischen Unternehmen zu antizipieren. Die 8 Programme umfassen das Vorschlagen von Kaufkraftanreizen für die Produkte von den Mikro-, Klein- und Mittelständischen Unternehmen sowie die Produkte der Genossenschaften. Dies sagte der Minister für Genossenschaften und Klein- und Mittelständischen Unternehmen Teten Mastuki in einem virtuellen Treffen am Freitag, den 3. April in Jakarta. Das zweite Programm unterstützt und rationalisiert soziale Distanzierung, aber gleichzeitig können die Stände gut laufen. Minister Teten Mastuki brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass diese 8 Minderungsmaßnahmen positive wirtschaftliche Auswirkungen auf die Mikro-, Klein- und Mittelständischen Unternehmen haben werden. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt, bei einer Temperatur von 25 bis 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70-86%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen werden wir Ihnen im Programm Interessantes aus der Heimat präsentieren, wie folgt. Die erste Information kommt aus Bengkulu. Das natürliche Erhaltungszentrum von Bengkulu hat 56 geschützte Vögel im Bukit Barisan Selatan Nationalpark freigelassen. Der amtierende Leiter des Nationalparks Ismanto erklärte am Donnerstag, den 2. April in Jakarta vor der Presse, dass im Zusammenhang mit der Minderung der COVID-19-Pandemie das Wohlergehen der Tiere frei in der Natur zu leben nicht vergessen werden sollte. Während die von der EU empfohlenen Sicherheitsstandards weiterhin angewendet werden. Daten bis Februar 2020 zeigen, dass mindestens über 19.000 Vögel erfolgreich aus der Provinz Bengkulu freigelassen wurden. Die nächste Information kommt aus dem Bezirk Benar Meriah der Provinz Aceh. Die Regierung hat auf die zunehmende Besorgnis der Öffentlichkeit über die Verbreitung des Corona-Covid-19-Virus reagiert und vorbeugende Maßnahmen ergriffen, um die Aktivitäten außerhalb des Hauses zu reduzieren. Die Gemeinden im Dorf Lot Benar Kelipah, im Unterbezirk Benar Kelipah und in dem Bezirk Benar Meriah haben die Tradition der Tulak Bela im Dorf Manasah oder in der Moschee wiederbelebt. Die Tradition zielt darauf ab, das öffentliche Bewusstsein und den Respekt vor Gott Allah Subhanahu wa Ta'ala zu stärken, damit die Pandemie überwunden werden kann. Die Tradition von Tulak Bela in der Kaffeeproduktion lädt auch traditionelle und religiöse Führer ein, sich ihr anzuschließen. Immer noch von Aceh. Das Bildungsamt von Aceh über die staatliche Berufsschule Chuai von Banda Aceh in Zusammenarbeit mit der Syekh Kuala Universität zeigte sie besorgt, die Ausbreitung des Corona-Covid-19-Virus zu verhindern. Die Lehrer und die Schüler der staatlichen Berufsschule in Banda Aceh haben einen kreativen Schritt unternommen, indem sie eine persönliche Schutzausrüstung in Form von Gesichtsschutzmasken selbst hergestellt haben. Die Gesichtsschutzmasken können von medizinischem Personal in Krankenhäusern verwendet werden. Der Leiter des Bildungsamtes von Aceh, Rahmat Fitri, inspizierte am Mittwoch, den 1. April, in der Schule die Produktionsstätte für die Gesichtsschutzmaske. Er würdigte die Schritte, die die Schule unternommen hat, um ihr Potenzial zur Schaffung der Werkzeuge zu entwickeln, die die Öffentlichkeit heute benötigt. Er forderte, dass die verwendeten Materialien den von der Regierung festgelegten Standards entsprechen.
Die technischen Daten sollten mit denen der Gesichtsschutzmaske überstimmen, die von medizinischem Personal in Krankenhäusern verwendet wird. Das war unser Indonesien. Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Voice of Indonesia.
Das Programm Vergangenheit und Gegenwart beginnt heute mit dem 4. April 1968, dem Attentat auf Martin Luther King. Martin Luther King war der schwarze Priester der Baptist Church Kirche in Montgomery, Alabama. Er wurde am Alter von 39 Jahren von James Earl Ray in Memphis, Tennessee, getötet. Martin Luther war von 1954 bis 1968 an der Bürgerrechtsbewegung beteiligt. Er war bekannt dafür, Gleichberechtigung durch Gewaltlosigkeit und zivilen Ungehorsam zu verklagen. In seiner Rede »I have a dream«, »Ich habe einen Traum«, beschrieb er, eines Tages werde diese Nation auferstehen und diese Wahrheiten ohne Bedingungen glauben, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, sich Weiße und Schwarze vereinigen. Martin Luther King erhielt 1968 den Friedensnobelpreis. Willkommen zum 4. April 1975, der Gründung von Microsoft durch Bill Gates und Paul Allen. William Gates und Paul Allen gründeten am 4. April 1975 die Microsoft Corporation in Albuquerque, New Mexico. Die Tätigkeit von Microsoft besteht in der Entwicklung technologischer Geräte durch die Entwicklung von Betriebssystemen und Software für Computer. Microsoft Corporation ist ein multinationales Unternehmen in den USA mit Hauptsitz in Redmond, Washington, USA, das eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen rund um Computer entwickelt, produziert, lizenziert und unterstützt. Microsoft ist der umsatzstärkste Software-Unterstützer. Microsoft ist der umsatzstärkste Softwarehersteller der Welt. Wir beenden Vergangenheit und Gegenwart mit dem 4. April 1979, der Hinrichtung des ehemaligen pakistanischen Ministerpräsidenten. Nach dem Putsch während seiner Regierung wurde die Position von Zulfikar Ali Bhutto in Pakistan unberechenbar. Gegen Ali Bhutto wurde eine Reihe von Vorwürfen erhoben, die von Korruption bis zu anderen politischen Intrigen des von General Zia-ul Haq angeführten Militärregimes reichten. Der Höhepunkt war die Hinrichtung unter Druck von General Zia-ul Haq, der schließlich Präsident von Pakistan wurde. Soweit Vergangenheit und Gegenwart.
Kamu bahagia. sama seperti aku bahagia mengenalmu. Tidak masalah berbeda dan ragu, kamu dan aku sama-sama mencari tahu kemana kita akan melangkah, menemukan apa dan berbuat apa. Kita generasi yang penuh harapan dan selalu mencari, ingin merasakan dahsyatnya dunia yang sebenarnya, dunianya kita. Kamu rasakan, aku pun rasakan, apa yang sangat menjadi pertanyaan kita. Genggam tanganku, menggapai mimpi, kamu dan aku sama-sama mencari tahu kemana kita akan melangkah, menemukan apa dan berbuat apa. Kita generasi yang penuh harapan dan selalu mencari, ingin merasakan dahsyatnya dunia yang sebenarnya, dunianya kita. Kita tak
of Indonesia.
Sie sind noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Unser Indonesien hat heute das Thema das Industrieministerium Kontentici auf die Optimierung der nationalen APD-Produktion. Das indonesische Industrieministerium konzentriert sich darauf, die Produktion der persönlichen Schutzausrüstung APD zu optimieren, um die Pandemie des Corona-Covid-19-Virus im Land zu bekämpfen. Das sagte der Generaldirektor für chemische, pharmazeutische und textile Industrie des Industrieministeriums Muhammad Khayyam am Dienstag, den 31. März, nach einer Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara. Laut ihm steigt dieser Bedarf im Land. Vor allem das medizinische Personal melde einen erhöhten Bedarf angesichts der zunehmenden
Fälle von Covid-19 in Indonesien. Muhammad Khayyam erklärte weiter, dass die Produzenten dieser Schutzausrüstung ihre Produktionskapazitäten für die nächsten 6 bis 8 Monate berechneten. Diese Berechnung wird fortwährend mit der dringendsten Nachfrage, zum Beispiel aus Krankenhäusern, angeglichen. Muhammad Khayyam sagte weiter, dass unter normalen Bedingungen oder wenn es keinen Ausbruch von Covid-19 gegeben hätte, diese Industrie im Land bis zu 1 Million Einheiten pro Monat produzierte. Unter den gegenwärtigen Bedingungen steige der Bedarf an persönlicher Schutzausrüstung jedoch rapide an. Das Industrieministerium würdige alle Textilindustrieunternehmen in Indonesien, die sich an der Herstellung von persönlicher Ausrüstung beteiligen würden. Der Bedarf an Schutzkleidung gebe der heimischen Textilindustrie eine Alternative, nachdem die internationale Wirtschaftslage die heimischen Textilfirmen unter Druck gesetzt habe. Dann nun sie weitere Textilindustrien an der Produktion von Schutzkleidung beteiligen, können sie die Produktionskapazität auch mehr als 17 Millionen Einheiten pro Monat erhöhen. Das Industrieministerium benötige bis diesen Mai 2020 rund 3 bis 5 Millionen Einheiten an Schutzkleidung. Derzeit habe Indonesien 28 Hersteller mit einer Gesamtproduktionskapazität von bis zu 17,8 Millionen Einheiten pro Monat. Von diesen 28 Herstellern würden 5 Unternehmen ihre Produktion sofort steigern können, während der Rest in Vorbereitung sei und Anfang April mit einer höheren Produktion beginnen würden. Muhammad Khayyam fügte hinzu, dass Ende April sechstungsweise 5 bis 10 Millionen persönliche Schutzausrüstung verteilt werden könnten. Zu der benötigten Schutzausrüstung gehörten Schutzanzüge, Kopfbedeckungen, Masken, Handtücher, Handschuhe, Beinschützer, Handschützer und Gesichtsbrillen. Das Industrieministerium koordiniere zusammen mit der Nationalbehörde für Katastrophenhilfe, BNPB, und dem Gesundheitsministerium für die Produktion und Verteilung der Schutzausrüstung. Das war unser Indonesien. GAC.
Memang kau tadi sisiku, memang kau jauh dariku. Namun sama kau di hatiku, nantikan selalu kehadiranmu. I believe that we can work it out. 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 Berbaring di dalam kamar tidurku, menantikan selalu kabar darimu. Melihat fotomu, yes it helps a little. Tak berarti pun tak rindu kau keliru.
Jangan kau ragu lagi, ku selalu peduli. hatiku.
Aku ini milikmu.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Sie sind noch bei uns. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
In unserem heutigen Programm Wunderbares Indonesien laden wir Sie nach Pekalongan, Zentraljava ein, den Geschmack von Tahlil Cafe zu genießen. Liebe Zuhörer, Indonesien is in der Tat reich an vielfältiger Küche. Einer der Orte in Indonesien, die nicht nur wegen des Batiktuches, sondern auch wegen der Gerichte berühmt sind, ist Pekalongan. Eine von den Spezialitäten ist der Tahlil Cafe. Kann nur in Pekalongan, Zentraljava genossen werden. Cafe ist eine arabische kulturelle Anpassung in Pekalongan, weil die Bewohner aus mehreren Nachkommen, javanische und arabische, bestehen. Zunächst war der Tahlil Cafe ein Getränk, das bei dem Tahlilan-Prozess einem gemeinsamen Gebet serviert wurde, für kürzlich verstorbene Personen zu beten. Aber später wurde der Tahlil Cafe zu einer kulinarischen Angelegenheit in der Stadt Pekalongan. Dieser Cafe ist nicht wie andere Kaffeesorten, da es ihn in mehr als 7 gemischte und aufgebrühte Gewürzarten gibt. Sie können Verkäufer dieses Getränkes in der Umgebung des Platzes Pekalongan finden. Eine Tasse Kaffee kostet nur 1.500 Rupiah, mit zusätzlicher Milch 2.500 Rupiah. Normalerweise wird der Tahlil Kaffee-Stand nach dem frühen Abend geöffnet. Liebe Zuhörer, die benötigten Zutaten für die Herstellung des Tahlil-Kaffees sind 3 Liter Wasser, 20 Nelken, 10 cm Ingwer, 10 cm Zimt, 9 Kardamon Zamen, 7 Cherstosene Zitronengräser, 3 Schrauben Baumblätter, 1 halbe Muskatnuss, 200 Gramm pürierten Palmzucker und 200 Gramm Kaffeepulver. Zuerst werden alle Zutaten außer Palmzucker und Kaffeepulver aufgebrüht, bis alle Zutaten gekocht sind. Danach wird die Hitze reduziert und der Kaffee 2 Stunden lang gekocht. Dann wird Palmzucker hinzugegeben und gekocht, bis er sich gelöst hat. Und schließlich wird Kaffeepulver hineingegeben und umgerührt. Nun ist der Tahlil-Kaffee fertig zu servieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Tahlil-Kaffee ist besonders köstlich in der Kombination von Mendoan, Ketan Kinchou oder gebratenen Erdnüsse. Mendoan Tempeh ist Tempeh, das mit Mehltai bedeckt wird und dann wird gebraten. Ketan Kinchou ist Klebreis, der schon gekocht und mit Palmzuckerbrühe übergossen wird. Diesem Kaffee kann man auch Milch hinzufügen. Der Tahlil Kaffee ist natürlich ein typisches Getränk von Pekalongan. Es wird auch gesagt, dass es eine Tradition der Pekalongan Gesellschaft ist, diesen Kaffee zu trinken. Dieses Getränk kann nicht nur unseren Geist beflügeln, sondern auch die Brüderschaft zwischen den Pekalongan Menschen verfestigen, da die Menschen normalerweise am Abend zu den Kaffeeständen mit Freunden gehen. Sie genießen den warmen Kaffee und auch sich zu unterhalten. Es wird angenommen, dass der Tahlil-Kaffee Körperschmerzen überwinden kann, da er den Körper wärmt und neue Energie aus dem Tahlil-Kaffee erhalten wird. Das war wunderbares Indonesien mit dem Tahlil Kaffee aus Pekalongan. Wenn Sie gerade in Central Java, genauer in Pekalongan sind, vergessen Sie nicht den Tahlil Kaffee aus zu probieren. Liebe Zuhörer, wir werden uns zu anderen interessanten Themen wieder treffen. Das ist Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Auf Wiederhören.
Banyak-banyak berkata saja, lakukanlah. semangat hari ini. Harus lebih baik dari hari kemarin. Ingat masa basi yang dibuat dari pagi ke malam hari. Jangan pernah takut jika mereka begitu. Mereka hanya tidak tahu siapa dirimu. Jangan hanya banyak-banyak berkata saja. Lakukanlah dan buktikanlah hari ini.
By uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm dies und das, indem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten, präsentieren.
In unserem heutigen Programm Wunderbares Indonesien laden wir Sie nach Pekalongan, Zentraljava ein, den Geschmack von Tahlil Cafe zu genießen. Liebe Zuhörer, Indonesien ist in der Tat reich an vielfältiger Küche. Einer der Orte in Indonesien, die nicht nur wegen des Batiktuches, sondern auch wegen der Gerichte berühmt sind, ist Pekalongan. Eine von den Spezialitäten ist der Tahlil Cafe. Kann nur in Pekalongan, Zentraljava genossen werden. Der Tahlil Cafe ist eine arabische kulturelle Anpassung in Pekalongan, weil die Bewohner aus mehreren Nachkommen, javanische und arabische, bestehen. Zunächst war der Tahlil Cafe ein Getränk, das bei dem Tahlilan-Prozess einem gemeinsamen Gebet serviert wurde, für kürzlich verstorbene Personen zu beten. Aber später wurde der Tahlil Cafe zu einer kulinarischen Angelegenheit in der Stadt Pekalongan. Dieser Cafe ist nicht wie andere Kaffeesorten, da es ihn in mehr als 7 gemischte und aufgebrühte Gewürzarten gibt. Sie können Verkäufer dieses Getränkes in der Umgebung des Platzes Pekalongan finden. Eine Tasse Kaffee kostet nur 1.500 Rupiah, mit zusätzlicher Milch 2.500 Rupiah. Normalerweise wird der Tahlil Kaffee Stand nach dem frühen Abend geöffnet. Liebe Zuhörer, die benötigten Zutaten für die Herstellung des Tahlil Cafés sind 3 Liter Wasser, 20 Nelken, 10 cm Ingwer, 10 cm Zimt,
9 Kardamon Samen, 7 Zerstossene Zitronengräser, 3 Schrauben Baumblätter, 1 halbe Muskatnuss, 200 Gramm pürierten Palmzucker und 200 Gramm Kaffeepulver. Zuerst werden alle Zutaten außer Palmzucker und Kaffeepulver aufgebrüht, bis alle Zutaten gekocht sind. Danach wird die Hitze reduziert und der Kaffee 2 Stunden lang gekocht. Dann wird Palmzucker hinzugegeben und gekocht, bis er sich gelöst hat. Und schließlich wird Kaffeepulver hineingegeben und umgerührt. Nun ist der Tahlil-Kaffee fertig zu servieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Tahlil-Kaffee ist besonders köstlich in der Kombination von Mendoan, Ketan Kinco oder gebratenen Erdnüsse. Mendoan Tempeh ist Tempeh, das mit Mehlteig bedeckt wird und dann wird gebraten. Ketan Kinco ist Klebreis, der schon gekocht und mit Palmzucker Brühe übergossen wird. Diesem Kaffee kann man auch Milch hinzufügen. Der Tahlil-Kaffee ist natürlich ein typisches Getränk von Pekalongan. Es wird auch gesagt, dass es eine Tradition der Pekalongan Gesellschaft ist, diesen Kaffee zu trinken. Dieses Getränk kann nicht nur unseren Geist beflügeln, sondern auch die Brüderschaft zwischen den Pekalongan Menschen verfestigen, da die Menschen normalerweise am Abend zu den Kaffeeständen mit Freunden gehen. Sie genießen den warmen Kaffee und auch sich zu unterhalten. Es wird angenommen, dass der Tahlil-Kaffee Körperschmerzen überwinden kann, da er den Körper wärmt und neue Energie aus dem Tahlil-Kaffee erhalten wird. Das war wunderbares Indonesien mit dem Tahlil-Kaffee aus Pekalongan. Wenn Sie gerade in Central Java, genauer in Pekalongan sind, vergessen Sie nicht den Tahlil-Kaffee aus zu probieren. Liebe Zuhörer, wir werden uns zu anderen interessanten Themen wieder treffen. Das ist Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Auf Wiederhören!
Voice of Indonesia.
Yeah.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle der 1325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Likes und kommentieren Sie in Facebook, The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram, voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.